Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Aber einfach dieses mehr Decision Power to the People, das ist was, was wir wirklich erlebt haben. Das kommt gut an und stärkt die Mitarbeitenden. Wenn Prestige nicht mehr so wichtig ist, dann werden genau diese Faktoren, frei Wählbarkeit, mit am wichtigsten für glücklich sein. Das heißt, wir brauchen diesen Raum, diesen Space, wo noch nicht klar ist, was bei rauskommt, und dass das in Ordnung ist, meiner Meinung nach, entsteht dann psychologische Sicherheit.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute ist jemand zu Gast, der New Work nicht nur vom Schreibtisch aus denkt, sondern es buchstäblich weltweit gesucht hat. Nils Schnell. Nils ist Mitgründer von MovoMind und hat das getan, wovon viele träumen. Er hat die Komfortzone verlassen und auf seiner Modern Work Tour in über 55 Ländern und bei mehr als 250 Unternehmen hinter die Kulissen geschaut. Er bringt uns heute globale Anekdoten mit, von agilen Startups in Kigali bis hin zu radikalen Führungsmodellen in Lateinamerika. Doch Nils ist mehr als ein Reiseberichterstatter. Als studierter Erziehungswissenschaftler und ehemaliger Coach bei Trivago und Jimdo verankert er diese Reiseeindrücke in fundierten systemischen Coaching-Methoden. Er weiß genau, wie man die Brücke baut. Von der wilden Inspiration der Weltreise hin zur proaktiven Selbstorganisation im deutschen Mittelstand. Wir sprechen heute darüber, welche psychologische Sicherheit Teams brauchen, um agil zu sein, und warum echte, moderne Arbeit meistens dort beginnt, wo die Buzzwords aufhören. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, lieber Nils.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein.
Lieber Nils, ich habe so ein, zwei Worte über dich verloren, aber wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist?
Sehr gerne. Also, Nils Schnell, meinen Namen hast du ja schon gesagt. Ich würde mich als einen Menschen beschreiben, der sehr faul und sehr pingelig ist. Und das hat mich eigentlich dazu geführt, dass ich schon immer sehr neugierig war, weil es mich schon immer interessiert hat, wie kann man Dinge besser machen, einfacher machen, wie kann ich Zeit sparen, und aber auch, wie kann ich quasi so mich verbessern, dass ich halt einfach damit ein leichteres Leben haben kann. Und damit bin ich eigentlich in die Arbeitswelt geschlittert, immer mit dieser Idee, mal gucken, was so um die nächste Ecke kommt. Und das hat letztendlich auch dazu geführt, dass wir irgendwann diese Reise gemacht haben, weil ich einfach immer wissen wollte, wie sieht's denn eigentlich aus, wenn man mal Deutschland, wenn man Europa verlässt und mal an anderen Orten und Ecken guckt. Und ich glaube, diese Neugier, das ist wirklich das, was mich am meisten antreibt. Die Faulheit sorgt dafür, dass ich mir immer wieder schlaue Sachen überlege, die für mich gut funktionieren. Genau, und die Pingeligkeit sorgt im besten Fall dafür, dass ich die Dinge, die ich tue, gut tue.
Sehr schön. Jetzt hast du gesagt, oder ich habe auch gesagt, du hast mit deiner Frau über 55 Länder bereist. Erzähl doch mal ein bisschen, wie kam es dazu? Welche Länder habt ihr bereist? Was war der Antreiber? Und für mich als Unternehmer, wie habt ihr das finanziert? Also es klingt ja nach einer tollen Reise, aber so muss ja auch gegenfinanziert sein. Ja, einfach mal so ein bisschen erzählen, wie war das? Wie kam es dazu?
Dadurch, dass ich ja in internationalen Kontexten gearbeitet habe vorher, habe ich schon immer mitbekommen, dass einfach Menschen aus unterschiedlichen Gegenden der Erde zusammenarbeiten und das ganz gut funktioniert, nicht immer, aber häufig, und hatte dadurch schon ein erstaunlich breites Netzwerk, vor allem durch meine Arbeit bei Jimdo. Und dadurch, dass meine Frau und ich am selben Tag Geburtstag haben, machen wir immer, wenn es geht, eine Städtereise rund um diesen Tag und haben das mal wieder gemacht. Und ein Arbeitskollege meinte so, ah, ihr geht nach Barcelona, ich kenne da ein ganz cooles Startup, wenn ihr Lust habt, könnt ihr das angucken. Und wir waren so zuerst so, haben wir ja schon Urlaub? Und dann war aber sofort die Neugierde da und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir. Und das war ein richtig tolles Treffen, ein richtig guter Austausch. Und dann haben wir das danach die ein, zwei Jahre auch gemacht. Und da kamen wir so an den Punkt mit einem Gläschen Weißwein in der Hand, damals in Budapest, und haben gesagt, so, was wäre eigentlich, wenn man das wirklich groß aufzieht und die Weltreise, die wir nie gemacht haben, einfach verbinden mit einer beruflichen Weltreise. Und da haben wir sofort Feuer und Flamme gespürt und wussten so, okay, das könnte unser großes Ding werden. Und dann haben wir tatsächlich uns entschieden, das selbst zu finanzieren, mit dem Gedanken, dass wir einfach dann auch alle Freiheiten haben, das so machen zu können, wie wir es möchten, und haben sowohl vorher angespart als auch währenddessen durchgehend weiter gearbeitet, also remote mit Unternehmen in Deutschland beziehungsweise im Dachraum, was ganz vorteilhaft war, weil als dann später irgendwann während der Reisen Corona kam, waren wir auf das Remote Work und Online Coachings, Trainings schon ganz gut eingestellt und hatten letztendlich aber eben auch immer die Freiheit, was auch ganz dringend nötig war, vom Reisen zwischendurch kleine Auszeiten zu machen. Das ist für viele unverständlich, aber wenn man schon mal lange gereist ist, dann weiß man, dass es einfach ein sehr intensives Leben ist. Und bei uns kam ja der Arbeitsaspekt noch dazu. Das heißt, wir haben häufig auch nachts um 3 mal ein Coaching oder ein Training gegeben, weil es halt mit der Zeitverschiebung nicht anders ging. Und dann haben wir uns aber eben erlauben können, zwischendurch eben diese Auszeiten zu nehmen, die wie kleine Mini-Urlaube waren. Und das war halt eben diese Selbstbestimmtheit, die wir unbedingt haben wollten.
Ja, und vielleicht für den Hintergrund, ich habe das Vergnügen gehabt, Nils und seine Frau bei Karin Laus Buchparty in Hamburg kennenzulernen. Und dann habe ich gleich gefragt, ob sie auch Leonie kennen, die ihr ja auch aus dem Podcast kennt und auch aus dem Buch New Work und Resilienz. Und bei Leonie war ich ja schon 1-2 Mal in ihrem zauberhaften Van, durfte da schon tolle Diskussionen mit ihr führen. Wie seid ihr gereist? Wie habt ihr euer New Work-Leben dann quasi verwirklicht?
Mit dem Wissen, dass unser Fußabdruck durch die Reise nicht unbedingt gut sein wird, haben wir uns vorgenommen, so wenig wie möglich zu fliegen. Das hat auch im Großen und Ganzen ganz gut geklappt. Vor allem auf der dritten Reise hat das extrem gut funktioniert. Das bedeutet, wir sind vor allen Dingen mit Bussen und immer wenn es ging, mit Bahnen gefahren, was wirklich abenteuerlich manchmal war. Also so unsere längste Busfahrt war, ich glaube, 48 oder 52 Stunden, also unglaublich. Sie sollte eigentlich 18 Stunden dauern, was auch schon heftig ist. Das heißt, da haben wir ordentlich was erlebt. Manchmal ging es natürlich nicht anders mit dem Fliegen, aber grundsätzlich haben wir gesagt, dadurch, dass wir in so modernen Bubbles unterwegs sind mit der beruflichen Weltreise, machen wir neben dem besseren Fußabdruck einfach auch quasi diesen Schritt zu sagen, wir wollen ein bisschen mehr vom Land und von den Leuten mitbekommen. Und das geht nun mal am besten in den öffentlichen Verkehrsmitteln.
Als ihr dann gereist seid, was war euer Fokus? Also wo habt ihr eure Aufmerksamkeit drauf gelegt? Also ich meine, wenn ich in bestimmte Länder reise, dann habe ich vielleicht den Fokus aufs Essen, auf die Vegetation, auf die Fauna. Ihr seid nun Arbeitsexperten. Was war euer Fokus und was habt ihr gezielt beobachtet?
Uns ging es vor allem darum, Unternehmen und Menschen kennenzulernen, die Arbeit neu und anders denken. Das bedeutet Menschen, die nicht einfach nur den Status quo so hinnehmen, wie er ist, sondern die sagen so, ich will mein Unternehmen anders aufbauen oder ich arbeite in einem Unternehmen und möchte dort ganz bewusst Dinge anders machen, die dazu führen, dass Menschen besser zusammenarbeiten und die dazu führen, dass Menschen in ihrer Arbeitslebenszeit eine bessere Zeit haben. Das war so unser Hauptfokus. Und neben diesem beruflichen Fokus hatten wir natürlich auch den Fokus, wunderschöne Natur kennenzulernen, die leckersten Essen, wir sind beide Foodies, die leckersten Essen irgendwie weltweit kennenzulernen. Das heißt, es war wirklich bei uns immer so ein Mix aus einem starken beruflichen Fokus, der auch immer vorging und drumherum garniert, aber dann sozusagen so diese privaten Fokusbereiche.
Also ich bin unterwegs hier in Deutschland zwischen so IT-Startups bis hin zur Bundeswehr und zu Bankenvorständen. Das heißt, es ist auch so ein Spagat, eine Polarisierung, wo ich schon merke, okay, das sind schon krass unterschiedliche Unternehmenskulturen. In 2 Wochen bin ich bei den Fallschirmjägern. Das wird wieder was ganz anderes sein als einem IT-Startup, als Beispiel, AI-Startup. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn noch Kulturen, Regionen, Arbeitsbedingungen, da so ein ganz anderer, ganz wilder Mix kommt. Wo ist da die Spannbreite? Also wo sagst du, das ist der eine Pol gewesen für euch und das ist irgendwo der andere?
Also ich glaube, der eine Pol war wirklich auch mit Kleinunternehmen zu sprechen, die ja jetzt noch nicht so viel an Historie haben, dadurch bestimmte Dinge auch einfach schneller und einfacher tun können. Das heißt, uns hat immer interessiert, so wenn man eher noch in den Anfängen ist und noch kleiner ist, welche Möglichkeiten werden hier eigentlich genutzt, bis hin zu dem größten Lieferdienst Chinas mit weit über 100.000 Mitarbeitenden oder ich glaube sogar 400.000 Mitarbeitenden. Also wir haben wirklich gesagt, wir wollen breit gucken. Uns ist bewusst, dass wir dadurch ein anderes Gesamtbild erstellen können. Wir wissen aber auch natürlich, dass dieses Gesamtbild Lücken hat. Das heißt, wir haben tatsächlich eher qualitativ als quantitativ geguckt, weil es uns vor allen Dingen wichtig war, eben mit den Menschen in Kontakt zu treten. Das heißt, wir haben keine großen Datensätze und Studien aufgesetzt, sondern wir haben vor allen Dingen einfach ganz viele Insights von den Menschen bekommen. Und letztendlich war das auch der Fokus, der es immer wieder zusammengebracht hat, ne? Über die Zukunft der Arbeit zu sprechen, über Learnings zu sprechen, über Painpoints zu sprechen. Und da haben wir manchmal festgestellt, dass das gar nicht immer unbedingt so unterschiedlich ist, ob man klein oder groß ist vom Unternehmen. Natürlich gibt es andere Herausforderungen mit 300.000 Mitarbeitenden. Und bestimmte menschliche Faktoren beispielsweise spielen einfach bei jeder Unternehmensgröße mit rein, bestimmte Ego-Themen. Insofern fanden wir das einfach super spannend, diese Bandbreite von Startup über bestimmte Organisationen. Also wir waren auch viel bei Außenhandelskammern, bei Deutschen, bis hin eben zu diesen großen Playern. Also wir waren auch bei Nvidia zum Beispiel oder wir waren bei DJI, so der größte Drohnenanbieter in China oder aus China. Das heißt, wir waren wirklich interessiert an Unternehmen, wo man in der Recherche gemerkt hat, die tun irgendwie was anders und es könnte spannend sein, das mal mitzubekommen.
Jetzt finde ich ja, ich gehe mal einfach in eine deutsche Diskussion, ich sag's mal bewusst so betont. Guido Zander hat wieder ein Buch gerade geschrieben, das heißt Die faulen Deutschen. Friedrich Merz hat gesagt, wir müssen mehr ranschaffen, wir müssen mehr arbeiten. Gleichzeitig haben wir irgendwie steigende Burnout-Zahlen seit Jahren oder seit zwei Jahrzehnten eigentlich. Wie habt ihr das aus der Perspektive erlebt? Also was ist der Anspruch an Arbeit? Wie belastbar, ich sag mal bewusst zynisch, wie belastbar sind Menschen? Führen wir hier so eine, ich sag's mal zynisch, so eine Wohlfahrts-Weichei-Diskussion? Wie habt ihr das erlebt? Wie habt ihr das in unterschiedlichen Ländern erlebt?
Also man würde ja wahrscheinlich auch, wenn man in der deutschen Sprache bleibt, die Arbeitsmoral vielleicht sagen, tatsächlich sehr unterschiedlich je nach Kultur. Also das ist, wir versuchen immer vorsichtig zu sein, Dinge über einen Kamm zu scheren, weil es ja überall auch immer in den Kulturen Unterschiede gibt. Aber wenn ich mal kurz einmal scheren darf, dann würde ich sagen, wir haben zum Beispiel in Lateinamerika viel erlebt, dass es einfach wichtig ist, die sozialen Strukturen neben der Arbeit auch sehr hoch zu halten, weil das Leben vor allen Dingen im Miteinander geschieht. Das heißt, da ist es halt normaler, vielleicht die Mittagspause länger zu machen, weil man einfach die menschlichen Begegnungen hat, die man gerne haben möchte. Oder in vielen afrikanischen Ländern, in denen wir waren, haben wir ganz stark mitbekommen, dass einfach der Familienzusammenhalt am Ende des Tages am wichtigsten ist und funktionieren muss. Das heißt, der hat immer eine Prio. Aber wir haben natürlich auch erlebt in China dieses berühmte 669, ne? Also 6 Tage die Woche, 9 Stunden arbeiten. Und das ist auch einfach eine Möglichkeit, wie Arbeit gelebt werden kann. Ich glaube, mit diesem Übertrag auf Deutschland, ich habe das Gefühl, dass wir manchmal so ein bisschen an dem eigentlichen Kern der Herausforderung vorbei diskutieren, nämlich dass Burnout beispielsweise als Gefahr ja vor allem dann vorliegt, wenn wir wenig Sinn sehen und die Arbeit, die wir machen, uns nicht stärkt, wo man ja auch direkt im Kern von New Work ist. Und mein Eindruck ist, dass wir uns mehr darauf fokussieren sollten, wie wir die Arbeitsorte so gestalten, dass man dort eben auch gut Arbeit verrichten kann. Und das kennst du ja wahrscheinlich auch, ne? Wenn du gerade was tust, was dir richtig Spaß bringt und wo du merkst, so, boah, ich wachse hier, ist nicht einfach, aber irgendwie ist das super interessant, dann ist mehr Arbeiten auch gar nicht so ein Problem. Wenn du aber Arbeit hast, die dir schwer fällt, die dir nicht Spaß bringt, wo es keinen Reward gibt, dann kann es auch schnell passieren, dass du abgelenkter wirst, dass die Arbeit dir nicht gut tut, dass du dich nach dem Wochenende sehnst. Das heißt, ich glaube, diesen Blick auf Arbeit, der ist einfach A, komplex und B, sollten wir den Sinn tatsächlich mehr ins Zentrum setzen, weil mit mehr Sinn auch mehr Arbeit möglich ist.
Gab es eigentlich, also ich erlebe das, wenn ich in bestimmten Unternehmen reingehe, erlebe ich auch meine Kulturschock-Momente, wo die so betriebsblind sind, dass sie bestimmte Umgangsformen überhaupt nicht mehr registrieren. weil das so verroht, so barsch ist, so, wo man es, der war schon immer so mit einer falschen Härte und einer falschen Umgangston. Das erlebe ich schön in Deutschland in Unternehmen. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man 55 Länder bereist hat, dass man dann auch so viele im Herzen oder im Kopf so viele andere Bilder mitkriegt, dass man auch in Deutschland wieder so eine Art Kulturschock kriegt. Habt ihr solche Kulturschock-Elemente gehabt, wo ihr gesagt habt, als wir gegangen sind, haben wir das gar nicht gemerkt, aber jetzt, wo wir zurück sind, sagen, what the fuck?
Also auf jeden Fall bestimmte Pingeligkeiten, wo es um vielleicht so die eigenen Gebiets- oder Bereiche geht, wo andere dann auch eine Idee zu haben, also Hoheitsgebiete. Da habe ich den Eindruck, dass das in Deutschland einfach zumindest in vielen klassischeren Unternehmen einfach noch sehr normal ist, dass es vor allen Dingen darum geht, eben wer versucht hier in meinem Bereich zu tanzen und zu arbeiten. Und mein Eindruck ist, dass wir uns damit einfach häufig im Weg stehen, weil gute Ideen, wie wir wissen, sehr häufig auch von Menschen kommen, die nicht ganz tief drinstecken in einem bestimmten Themenbereich, weil man dadurch eine andere Perspektive hat. Das ist mir sehr stark aufgefallen. Und mein Eindruck ist auch, dass bei uns eine Unzufriedenheit häufig eher so ein bisschen runtergeschluckt wird. Ich glaube, deswegen ist auch innere Kündigung und Burnout so ein großes Thema, anstatt eben wirklich ins Gespräch zu gehen und zu gucken, so sieht's aus, das sind die Dinge, die meiner Meinung nach nicht gut laufen, wie können wir die ändern? Das sind dann häufig eher die Störenfriede, also auch dafür haben wir schöne Worte im Deutschen. Und mein Eindruck ist aber, es braucht tatsächlich einfach mehr Gespräch dazu, wenn wir Unternehmen zukunftsorientiert aufstellen wollen. Und alles wegschweigen und dann so tun, als ob es miteinander gut funktioniert. Also Anna und ich sagen immer, so eine gewisse Friedhöflichkeit ist einfach nichts, was uns hilft.
Ja, ein Wort von Friedemann Schulz von Thun, ich liebe es.
Ja.
Die Friedhöflichkeit. Gab es aber auch so Momente, wo man sagt, Mensch, ist es, also mir geht es oft so, wenn ich bin auch gerne im Ausland, ich liebe das und so nach dem ersten Verliebtheit merke ich dann so bestimmte Sachen, die ich dann vermisse, wo ich sage, oh, das gefällt mir hier in meinem Heimatland schon ein bisschen besser. Gibt es auch so Sachen, wo du sagst, naja, hier ist Deutschland ein ganz schönes Jammerland, das läuft eigentlich schon ziemlich gut oder deutlich besser als in anderen Ländern?
Also grundsätzlich bin ich ja total begeistert von unserem Land. Das finde ich auch ganz wichtig, dass das nicht zu kurz kommt, weil wir so eine unglaublich gute Grundvoraussetzung haben, die uns ja vor allem unsere Großeltern und Elterngeneration geschaffen haben. Das heißt, ich finde, unsere Ausgangslage ist ziemlich genial. Die Frage ist nur, wie wir damit umgehen. Wenn du jetzt fragst, was ich vielleicht auch vermisst habe, beziehungsweise als sehr, sehr positiv ansehe, mit dem ich war weg und bin auch wiedergekommen, würde ich sagen, auf jeden Fall sowas wie eine Verlässlichkeit und Genauigkeit. Ich glaube, das ist einfach was, ne, wenn ich bestimmte Dinge haben will, kaufen möchte, tun möchte, dann weiß ich einfach in der Regel, dass die Dinge eben auch passen, zum Beispiel. Keine Selbstverständlichkeit, aber in Deutschland mit unseren ganzen DIN-Normen haben wir einfach dafür gesorgt, dass eine hohe Passungsfähigkeit ist. Das finde ich richtig gut. Ich habe auch den Eindruck, dass quasi unsere Grundstrukturen, auch wenn die natürlich momentan Herausforderungen haben rund um Absicherungen, rund um Sicherheitsnetze. Das ist was genial ist, dass wir es haben und wo uns wirklich viele Länder drum beneiden, ne? Dass wenn du beispielsweise arbeitslos wirst, einfach nicht sofort auf der Straße bist. Also auch so, glaube ich, Selbstverständlichkeiten von uns hier, die einen riesenhohen Wert haben und die ja eigentlich auch dafür sorgen dürften, dass wir tatsächlich alle ein bisschen mutiger sein dürfen, weil wir einfach nicht so tief fallen werden wie in vielen anderen Ländern.
Was ist für dich der kleinste gemeinsame Nenner guter Arbeit, den du kulturübergreifend überall auf der Welt gefunden hast?
Ich würde sagen, Anerkennung leben, durch Anerkennung geben. Weil es ist was so Kleines, aber es hat so eine große Wirkung, weil es einfach uns in unserem Tun bestätigt. Und Anerkennung ist ja keine Lobhudelei, sondern Anerkennung ist wirklich, ich sehe, was du getan hast, Danny, und sagst so, boah, Danny, das war echt stark. Oder das kann ich jetzt für mich auch gut weiterverwenden. Das sind da wirklich die Kleinigkeiten. Das haben wir immer wieder gemerkt bei guten Führungskräften, bei gut funktionierenden Teams, dass dieser Anerkennungsaspekt eben auf eine unaufgeregte Art und Weise aktiv gelebt wird.
Ja, find ich toll. Ich hatte letzte Woche erst wieder so ein Feedback-Training-Workshop, wo ich gesagt habe, arbeitet einfach mal mit dem Lob. Das kostet euch eigentlich nichts. Das kostet 4 Sekunden Investition und ist so ein gutes Mitarbeiterbindungstool. Und als BWLer sage ich dann ganz gerne zynisch, naja, Wertschöpfung durch Wertschätzung. Das heißt, es ist so einfach, so günstig und macht halt so viel im Rahmen der psychologischen Sicherheit oder Anerkennung oder Wertschätzung stark. Gab es ein Land, das dich in Sachen Selbstorganisation völlig überrascht hat?
Also ich glaube, am meisten überrascht hat uns oder hat mich das Land Brasilien. Hier gibt es einfach extrem viele selbstorganisierte Unternehmen, klein und groß, unterschiedlichste Branchen. Und das war richtig toll zu sehen. Also wir hatten auf der dritten Tour Brasilien als das erste Land, was wir angesteuert sind. Und das war wirklich eine Wohltat, in einem Land zu sein, in Städten zu sein, wo man nicht stark danach suchen muss, sondern einfach finden kann. Das ist so wie Pilze finden und nicht Pilze suchen. Das hat wirklich Spaß gemacht und haben da zum Beispiel auch ein Unternehmen aus der Industrie kennengelernt, die ihr Unternehmen, obwohl Menschen auch am Fließband arbeiten etc., auch komplett selbst organisiert umgestrickt haben, über viele Jahre langsam, was auch sehr empfehlenswert ist, also nicht mit einem riesen Hauruck, sondern Stück für Stück, dass die Mitarbeitenden nicht nur mit quasi mitkommen, sondern auch mitgestalten können. Und da haben wir einfach gemerkt, okay, wenn das auch in solchen Betrieben geht, dann dürfen wir es auch wirklich größer denken. Und ich bin großer Befürworter von mehr Selbstorganisation in Unternehmen, weil ich den Eindruck habe, dass es immer Menschen dazu befähigen kann, mehr für das einzustehen, was sie tun wollen, mehr Verantwortung zu übernehmen. Und ne, Verantwortung und Freiheit geht ja immer Hand in Hand. Das heißt, es auch immer darum geht, eben an sich selber zu wachsen, weil man halt diese beiden Pole, Freiheit und Verantwortung, in einen für sich und für das Unternehmen funktionierenden Einklang bringen muss, / darf. Und das ist was, wo ich den Eindruck habe, wenn Unternehmen in die Richtung gehen, das macht was mit den Menschen.
Spannend. Also finde ich jetzt also nicht widersprüchlich und gleichzeitig überraschend. Was würdest du sagen, woher kommt das? Gibt es da bestimmte kulturelle Voraussetzungen? Gibt es Rahmenbedingungen, dass das in gerade Brasilien zum Beispiel so gut funktioniert?
Also mein Eindruck ist, also Brasilien ist ja auch so ein Melting Pot an kultureller Vielfalt. Ich glaube, das ist schon mal auf jeden Fall eine gute Voraussetzung, weil einfach dadurch unterschiedliche Menschen so unterschiedlich ticken und zusammenkommen. Wir hatten zum Beispiel den Eindruck, dass man nie erkennen konnte, zumindest so in den Städten, dass wir nicht Brasilianer sind, weil wir einfach genauso reingepasst haben wie viele anderen auch. Also das fand ich wirklich total entspannt und beeindruckend. Ich hatte sogar einen brasilianischen Nickname, Nilsinho. Das war auch sehr schön. Und ich glaube, er heißt Ricardo Semler, ne? Dass der ganz stark auch Einfluss genommen hat auf die Kultur. Der lebt ja jetzt in den USA. Ich glaube, der Name ist ein bisschen anders. Wenn er mir gleich noch kommt, dann schiebe ich ihn nochmal nach. Dass der auch stark das mitgeprägt hat. Und ansonsten ist aber auch mein Eindruck, dass es einfach wirklich eine MacherInnen-Kultur ist. Und es ist halt einfacher, Dinge anzupacken, wenn ich auch Verantwortung dafür übernehmen kann. Und ich glaube daher, also das ist so meine Theorie, daher kommt das auch. Also wenn ich anpacken möchte, dann brauche ich einfach einen gewissen Freiheitsgrad. Ansonsten bin ich immer gehandicapt, ne, weil ich immer warten muss auf beispielsweise die Freigabe von meinem Chef. Das kann auch sehr gut funktionieren, das haben wir natürlich auch erlebt. Aber grundsätzlich glaube ich einfach, wenn ich Experte bin für meinen Bereich, dann ist das super, wenn ich in meinem Bereich möglichst viele Entscheidungen treffen kann. Auch wenn diese natürlich immer mal abgestimmt sein müssen mit zum Beispiel dem großen Ganzen des Unternehmens. Aber einfach dieses mehr Decision Power to the People, das ist was, was wir wirklich erlebt haben. Das kommt gut an und stärkt die Mitarbeitenden.
Ja, stark, ja. Wie hat sich euer Blick oder dein Blick auf Erfolg durch die Tour verändert? Was ist für euch Erfolg? Was habt ihr erlebt als Erfolg?
Ja, das ist eine super Frage. Ich finde, die ist auch so mega gut in unsere Zeit passend, ne? Weil ja das einfach echt eine große Frage ist, die auch gefühlt gesellschaftlich über uns hängt, ne? Also ist Erfolg eher 10 Stunden am Tag arbeiten und irgendwann reich sein oder möglichst in Teilzeit meine Zeitsouveränität zu haben und mein kleines Häuschen auf dem Land, wo ich selber mein Gemüse anbaue. Wenn ich so gucke weltweit von dem, was ich so gesehen habe und was das mit mir gemacht hat, dann glaube ich, bedeutet Erfolg für mich vor allen Dingen, dass ich die Freiheit habe, Dinge tun zu können, die ich tun möchte und vor allen Dingen aber auch Dinge sein lassen kann, die ich nicht tun möchte. Und dass ich natürlich eine Grundabsicherung so habe, dass ich auch in der Lage bin, finanziell Dinge anpacken zu können, zurücklegen zu können, etc. Das heißt, ich würde sagen, der finanzielle Aspekt spielt immer mit rein. Wir haben aber auch viele Menschen kennengelernt, die sehr wohlhabend waren, aber nicht unbedingt sehr glücklich im Leben. Das heißt, ich sehe da keine direkte Korrelation. Und soweit ich weiß, bestätigen das ja auch tatsächlich die Zahlen, dass Glücklichkeit oder Zufriedenheit ab einem gewissen Punkt an Einkommen einfach nicht mehr automatisch zunimmt. Das würde ich genauso bestätigen. Wir haben für uns zum Beispiel gemerkt, dass wir wir mit das größte Glück verspürt haben, wenn wir uns intensive Auszeiten gönnen konnten, die wir uns natürlich leisten konnten, das war wichtig, aber die wir uns vor allem auch zeitlich geleistet haben, wo wir einfach mal in eine ganz intensive Roadtrip-Erfahrung in der Mongolei zum Beispiel gegangen sind oder uns ein wunderbares Haus in Mexiko gemietet haben, wo wir einfach mal eine Auszeit hatten, dass das letztendlich mit das wahre Glück für uns war. Und das ist auch so meine Einschätzung, dass wenn Prestige nicht mehr so wichtig ist, dann werden genau diese Faktoren freie Wählbarkeit mit am wichtigsten für glücklich sein.
Wenn du mal im Bereich so Systemik und Coaching, mit dem du dich ja auch sehr gut auskennst, so ein bisschen hinschwenken. Du warst ja bei Trivago und Jimdo interner Coach. Was war für dich der häufigste psychologische Blocker, wenn Firmen versucht haben, agil zu werden?
Ich glaube wirklich, diese Denkart zu verstehen. Mein Eindruck ist, dass es gibt ja super viele agile Techniken, Methoden, Frameworks, finde ich auch alles total berechtigt. Ich habe den Eindruck, wenn es im Kopf einmal wirklich Klick macht, was es bedeutet, iterativ zu denken, zu arbeiten, zu leben, erst dann kann es auch wirklich anfangen zu funktionieren. Ansonsten versuche ich nämlich nur, irgendein Playbook durchzuspielen und bin aber selbst darin irgendwie nicht so richtig frei, weil ich ja versuche, es immer genauso zu machen, wie es dort steht, damit es auch funktioniert. Und das ist für mich dann tatsächlich nicht gelebte Agilität. Also gelebte Agilität bedeutet für mich, so wie ich es kennengelernt habe und auch so wie wir Unternehmen jetzt begleiten, tatsächlich seinen eigenen Weg im agilen Arbeiten finden zu können. Und der ist halt ganz häufig nicht by the book. Ne, by the book kann ein guter Einstieg sein, um mal ein Framework zum Beispiel kennenzulernen. Aber am Ende geht es darum, dass Agilität immer auch individuelles Handeln bedeutet. Ich würde sagen, das ist tatsächlich so der größte Blocker. Der zweitgrößte, würde ich sagen, das ist ja so ein Klassiker, ist, dass das Management sagt, bitte werdet alle agil, aber halt nicht die Freiräume dafür schafft, auch agil arbeiten zu können. Genau. Aber mein Eindruck ist tatsächlich sozusagen dieser Mindset-Check und dann auch vielleicht Change, das ist echt die große Herausforderung.
Ja, ich musste gerade schmunzeln, weil einer meiner damaligen Coaches und Berater, den ich sehr schätze, Thoralf Rapsch, der hat nämlich genau dieses Buch geschrieben, Sei doch mal agil. Ich finde, das ist so ein richtiger passender Headline dazu und ist genau, was du gesagt hast. In eurem Buch New Work Hacks nennt ihr ja 50 Methoden insgesamt. Welcher Hack hat für dich die größte psychologische Hebelwirkung?
Ja, du stellst Fragen, Danny.
Ich will dich challengen. Du bist so ein routinierter Podcaster. Du hast so vielen Bühnen schon, dass ich mir heute was Trickies ausdenken wollte.
Finde ich sehr gut. Also, der größte psychologische Hebel, ich glaube, dadurch, dass wir immer wieder vergessen, dass die Vergangenheit hinter uns ist und die Zukunft einfach noch nicht da ist und wir nur im Hier und Jetzt leben und das immer wieder untergeht, würde ich sagen, suche ich einfach eine kleine, aber sehr feine Methode raus, die auch in dem Buch steht, nämlich Start, Stop, Continue. Mein Eindruck ist, ne, das ist zwar so basic, aber wir machen geniale Erfahrungen damit. Auf einer persönlichen Ebene, auf einer Teamebene bis hin zur Unternehmensebene. In Kürze erklärt sind das ja quasi in der Regel 3 Spalten. Ne? Was möchte ich eigentlich starten? Was möchte ich eigentlich stoppen? Was möchte ich weitermachen? Natürlich beliebig variierbar. Und mein Eindruck ist, dass es einen immer wieder ins Hier und Jetzt zurückholt, wenn man sich jetzt die Situation anguckt. Man lamentiert nicht über das, was war, man philosophiert nicht zu viel, was man vielleicht mal machen könnte, sondern man guckt ganz konkret im Hier und Jetzt, was wollen wir wie anpacken. Und im Coaching klappt das, finde ich, total gut, weil Menschen einfach mal eine Viertelstunde sich Zeit nehmen, gerne auch länger, damit quasi sich mal mit dem Hier und Jetzt zu beschäftigen. Wir merken aber auch auf Unternehmensebene, wenn man mal so die unterschiedlichen Bereiche, meinetwegen auch den Leadership-Kreis zusammenbringt, dass dadurch wirklich sowas wie so ein Momentum entstehen kann, weil man eben merkt, okay, wir müssen uns fokussieren. Und große Pläne bringen uns nichts, wenn wir nicht im Hier und Jetzt davon überzeugt sind, dass es uns tatsächlich nach vorne bringt. Deswegen wäre das, glaube ich, tatsächlich meine ausgewählte Methode beziehungsweise der New Work Hack, den ich immer als erstes empfehlen würde, gerade wenn er noch nicht ausprobiert wurde.
Ja, finde ich spitze, weil tatsächlich das immer mein Abschluss für meine Seminare ist und gerade auch an einem Tagesseminar oder bei Zweitagsseminaren an jedem Ende eines Seminartages, was möchte ich starten, stoppen, beibehalten. Die manche sagen, ich möchte gar nichts stoppen, die sind dann sehr selbstzugewandt und manchmal auch vielleicht auch berechtigt, aber wirklich auch sich damit auseinandersetzen, na, was mache ich denn eigentlich schon gut, was habe ich denn heute gelernt und ja, das ist vielleicht nicht so gut, finde ich mega gut und das vielleicht auch für die Zuhörenden, wenn ihr hier Impulse in meinem Podcast hört, stellt euch nach diesem Podcast immer mal die Frage, was möchte ich starten, stoppen, beibehalten? Denn dann geht ihr wirklich erst in die Reflexion und das, was hier vermittelt wird, bringt euch den Mehrwert und bringt euch ins Nachdenken und dann auch in die Umsetzung. Und deswegen, ja, starke Antwort, finde ich super. Was würdest du sagen, ich mache jetzt eigentlich eine Hypothese auf, warum scheitern so viele New Work-Initiativen an der fehlenden psychologischen Sicherheit? Also ich unterstelle jetzt ja, dass es das ist. Mhm.
Ich glaube, weil sie einfach zu plakativ gelebt werden. Es gab ja jetzt recht lange so diese New Work-Zeit auch mit irgendwie, dass man immer noch überzeugen musste, dass New Work nicht Duzen und die Bio-Obstschale ist. Ich habe den Eindruck, dass wir das jetzt langsam hinter uns gelassen haben, aber es kann auch daran sein, dass dieser New Work-Begriff gerade einfach wieder weniger sexy wird, weil KI und andere Themen im Vordergrund stehen. Mein Eindruck ist tatsächlich, dass wenn New Work eher äußerlich gedacht wird, dass es dann einfach immer schwierig ist, dort auch mit ganzem Herzen oder als ganze Person reinzugehen und auch dafür was zu tun. Also wir haben so ein Bild entwickelt, die New Work Avocado, wo man den Kern hat, was so der Sinn hinter den Dingen ist, so das Avocado-Fleisch, das, was man isst, das ist die Art und Weise, also was wir tun, was wir in Veränderungen bringen und die Hülle der Avocado, das, was man letztendlich sieht. Und letztendlich ist ja die Hülle bei der Avocado ganz schön dünn. Und unser Eindruck ist, dass das Verhältnis ganz gut stimmt, wie es bei der Avocado ist und im echten Unternehmensalltag aber häufig so ist, dass halt diese Hülle der Avocado, das, was man sieht, einfach das ist, was versucht wird, irgendwie am größten, am breitesten zu machen. Und mein Eindruck ist, dass New Work-Initiativen vor allen Dingen ja im Inneren stattfinden, also uns innerlich verändern kann und damit auch uns als Unternehmen verändern kann. Und eine psychologische Sicherheit wird aber natürlich nur hergestellt, wenn ich den Eindruck habe, ich darf da auch reingehen. Also von ich darf auch scheitern mit einer Idee über ich darf mich einfach mal ein bisschen quasi psychologisch gesehen nackig machen und über Dinge sprechen, die mir schwerfallen, ohne zum Beispiel direkt einen Deckel drauf zu kriegen, weil das eben in der Hülle der Avocado nicht gut aussieht. Das heißt, mein Eindruck ist, dass wir häufig hier ist zu eindimensional denken und auch ein bisschen leichtfertig nehmen, dass wir ein bisschen New Work rübergießen wollen und dann passt das schon. Ich glaube, dass das einfach nicht funktioniert und wenn man auch gerade mit Bergmann sich beschäftigt hat und wir hatten das große Privileg, mit ihm noch intensive Gespräche führen zu können, dann hat er ja immer wieder zurückgekommen auf dieses, was wir wirklich, wirklich wollen. Und dieses wirklich, wirklich, diese doppelte Betonung, hat er gesagt, führt eben erst dazu, dass wir halt wirklich eine Ebene tiefer gehen und tiefer nachdenken. Und das braucht Zeit. Denn das braucht Zeit, die vielleicht auch nicht produktiv ist, weil erstmal was entstehen muss. Und hierfür den Rahmen zu setzen, das ist auch immer wieder für uns, wenn wir beraten, Herausforderungen Unternehmen, beziehungsweise in dem Fall ja häufig dem Management klarzumachen. Es braucht halt erstmal mehr offener Raum und man kann auch nicht genau sagen, was am Ende bei rumkommt. Und ich glaube, gerade bei psychologischer Sicherheit ist das ja ein wichtiger Faktor. Wenn alles schon durchgeplant und durchgetaktet ist, dann gibt es da auch nicht viel Entwicklungsraum. Das heißt, wir brauchen diesen Raum, diesen Space, wo noch nicht klar ist, was bei rauskommt, und dass das in Ordnung ist. Meiner Meinung nach entsteht dann psychologische Sicherheit.
Spannend. Und was ich gerade noch für mich mitnehme, ist dieses Bild der Avocado. Das finde ich schon schön. Judith Muster hat in unserem Gemeinschaftswerk New Work und Resilienz einen schönen Artikel geschrieben über quasi dieses Steuerpult, und sie hat so von formaler Seite, informaler Seite und Schauseite gesprochen von Organisationen. Und eigentlich ist das quasi mit der Avocado nochmal ein bisschen plastischer dargestellt oder greifbarer als Metapher. Und das finde ich halt so schön, weil wenn ich den Kickertisch kaufe, hinstelle und dann aber ganz grimmig gucke, wenn jemand sich daran stellt, das heißt, wir haben genau. Da so schön die Schauseite und informell darf ich überhaupt nicht ran, weil dann arbeite ich ja nicht und bin nicht produktiv. Und das ist, glaube ich, dann ein schönes Tool.
Ja, danke schön.
Ich hatte neulich Laura Bornmann hier zum Thema New Leadership. Wenn ich New Work gucke, muss ich mir auch New Leadership angucken. Ich fand das ganz toll, was sie dazu erzählt hat. Also sie hat jetzt auch gerade ein frisches Buch im Campus Verlag dazu rausgebracht. Was unterscheidet ein New Leader systemisch gesehen von einer klassischen Führungskraft?
Ich würde sagen, eine klassische Führungskraft ist vor allem dafür da, dass Ziele erreicht werden und dass es dem Unternehmen gut geht im Sinne von, dass das Unternehmen weiter wachsen kann. Ich würde sagen, New Leadership setzt vor allen Dingen darauf, dass die Menschen sich entwickeln können und dass die Menschen in dieser Entwicklung begleitet werden. Und das ist, glaube ich, das, was an New Leadership für mich auch so besonders ist und wo wir auch merken, das verändert wirklich die Führungskräfte, wenn sie verstehen, dass sie für die Menschen da sind, also die Teams zum Beispiel, und nicht, dass die Menschen für die Führungskraft da ist. Und das ist auch für mich sinnbildlich so ein bisschen dieser Switch, ne? Also wenn die Mitarbeiter einfach nur für die Führungskraft arbeiten, damit es der gut geht und sie gut angesehen wird, ist es einfach ein anderer Arbeitskontext, als wenn die Führungskraft sagt, ich will, dass ihr richtig gute Arbeit machen könnt und ich möchte mit euch so in Kontakt treten, also ist man ja auch wieder bei psychologischer Sicherheit, dass mögliche Schwierigkeiten, Blockaden, Herausforderungen einfach angegangen werden können. Und letztendlich, das ist zumindest meine Meinung, langfristig ist das sogar auch die produktivere Art und Weise, weil die Menschen eben sich mit ihren Dämonen, Geistern, Herausforderungen eben auch auseinandersetzen können auf der Arbeit. Und das braucht aber natürlich auch echt Skills von der Führungskraft, wenn sie New Leadership quasi als ihren eigenen Führungsstil ansieht, weil es eben anspruchsvoller ist, ne, als nur zu sagen, du machst bitte das und Dani, du machst bitte XY bis Freitag. Da habe ich es einfach einfacher als Führungskraft. Und wenn ich wirklich New Leadership betreibe, dann gehe ich tiefer rein. Dann wird es auch persönlicher, dann mache ich mich auch selber angreifbarer als Führungskraft und zeige aber damit automatisch natürlich auch viel mehr Menschlichkeit und diese menschliche Seite. Und mir gefällt das sehr gut und ich könnte mir auch nicht mehr vorstellen, anders zu coachen. Also das ist ein so existenzieller Bestandteil, wie wir arbeiten bei Movomind, dass es gar nicht mehr wegzudenken ist.
Du betonst ja oft auch die Proaktivität. Kann man Eigenverantwortung eigentlich coachen oder ist das eine Charakterfrage?
Mein Eindruck ist, dass, also Eigenverantwortung, würde ich sagen, kann man auf jeden Fall stärken und dadurch kann man es auch coachen. Ich glaube, meine Erfahrung ist, dass das Coaching häufig eher verschiedene Faktoren drumherum bespielt und auch angeht. Also es kann ja sein, dass ich aus dem Haushalt, aus der Familie komme, wo eben Proaktivität gar nicht gern gesehen wurde. Oder ich als Streber in der Schule galt, weil ich immer eine gute proaktive Idee hatte und dafür irgendwie so ein bisschen eins über den Latz bekommen habe oder eben Arbeitserfahrung habe, wo jede proaktive Idee sofort im Keim erstickt wurde. Das heißt, mein Eindruck ist, es geht vor allem hier ganz häufig darum, eher zu gucken, was habe ich bisher erlebt rund um das Thema. Mein Eindruck ist, dass wir eigentlich alle eine sehr proaktive Seite in uns haben, dass das aber gesellschaftlich nicht immer so gern gesehen wird, weil Proaktivität ja auch Unbequemheit beispielsweise bedeuten kann oder Mehraufwand für andere. Das heißt, ich bin fest davon überzeugt, jede Person kann die eigene Proaktivität steigern. Es geht aber immer darum zu gucken, und das merke ich vor allen Dingen so in den Coachings rund um Proaktivität, dass man so seine eigenen Herausforderungen oder auch die eigenen Themen, die einen zurückhalten, dass es darum geht, die anzugehen.
Stark. Wir haben oft den Fall, also Gott sei Dank den Fall, also so ein Geschäftsführer, ein CEO ist auf so einer New Work Messe, findet das alles ganz fancy und toll und nein, er ist auch überzeugt davon und will was ändern, allein sich um sich schon auch zu entlasten und Mitarbeiter zu binden, also er sieht die Vorteile. Aber die mittlere Führungsebene hat Angst um ihre Macht. Wie gehst du als Coach damit um?
Ich glaube, entscheidend ist immer, wenn mehr inhaltliche Verantwortung abgegeben wird, was ist dann da und was wird dann wichtig? Und ich glaube, dazu braucht es wirklich Klarheit. Also ein Faktor, der häufig in meiner Arbeit dann so ein Aha-Moment bei den Menschen erzeugt, ist, dass sie zum Beispiel mehr Zeit haben für strategische Arbeit, weil die häufig vor allen Dingen beim Mittelmanagement einfach hinten runterfällt, weil man ja nach oben die ganze Zeit arbeitet und reportet und nach unten versucht irgendwie das Team, die Abteilung zusammenzuhalten. Und die eigentliche Arbeit, nämlich so in Zukunftsschritten zu denken, ganz häufig hinten runterfällt, weil man eigentlich nur am, wie sagt das im Deutschen, am Feuerlöschen ist. Und das ist häufig was Menschen tatsächlich total spannend finden, weil man dann ja auch inhaltlich wieder neu denken kann oder strategisch auf Teamentwicklung neu denken kann. Das heißt, in meiner Erfahrung ist das so der größte Kicker, wo dann Mittelmanagement sagt so, ah, okay, der Aspekt ist wirklich cool, weil hier wird mir nicht nur genommen, hier kann ich anfangen, mit neuen Zeitfenstern auch neu zu entwickeln. Und was ich immer so frage, das ist so bei mir häufig so da, wo ich auch merke, wo stehen die Leute, wenn Führungskräfte unter der Woche kein Zeitfenster, also kein geblocktes Zeitfenster haben, wo sie sich mit strategischer Arbeit beschäftigen können, dann sind sie häufig eben auch nicht an dem Punkt, wo sie quasi ihre Position richtig ausfüllen, weil sie eben nur am Feuerlöschen sind.
Ja, stark. Viele Zuhörerinnen arbeiten ja eher in konservativen Strukturen. Was ist der erste Schritt, um dort Modern oder New Work zu pflanzen?
Also wunderbar ist natürlich immer, wenn man die Führungskraft bzw. die Geschäftsführung überzeugt bekommt, mal das Unternehmen etwas anders anzuschauen und anzugehen. Ist aber natürlich nicht immer gegeben. Und ansonsten, wenn das nicht der Fall ist, dann ist meine Erfahrung, und da ist man auch wieder beim agilen Kontext oder bei dem agilen Mindset, dann geht es vor allem darum zu gucken, kann man im Kleinen bestimmte Dinge ausprobieren, ne? Kleine Testobjekte mal laufen lassen, zu gucken, kann man hier positive Erfahrungen sammeln. Man hört selten, wenn etwas richtig gut funktioniert hat, dass man es bitte so nicht weitermacht. Und dementsprechend ist halt wirklich die Erfahrung selber zu machen und eben dann zum Beispiel der Führungskraft oder dem Management aufzeigen zu können. Übrigens, wir haben ja anders gearbeitet, das hat richtig gut funktioniert. Ein paar Punkte wissen wir, die können wir noch verbessern, dass das häufig ein ganz guter Hebel ist, weil dann geht es eben darum, dass man schon gezeigt hat, dass man es anders machen kann. Das heißt, im Kleinen würde ich immer gucken, als Projektteam zum Beispiel, wie wollen wir es diesmal gestalten und dann mutig genug sein, eben auch ein paar gute Vorschläge zu machen.
Du hast mit Anna ja ein Buch geschrieben und ein Business gegründet. Wie sieht denn eigentlich eure eigene Modern Work Rollenverteilung aus?
Ja, gute Frage. Also insgesamt ist das schon relativ crazy, dass wir das alles zusammen machen und wir hören auch häufig von anderen Paaren, dass sie das niemals könnten. Und es hat ja auch wirklich seine eigenen Nachteile, ne? Also wenn man irgendwie tagsüber echt irgendwie pissig ist aufeinander, weil was nicht gut lief, dann ist es abends halt nicht so einfach zu sagen, so, oh ey, meine Co-Geschäftsführerin heute, die hat mich echt hart genervt. Ne? Das steckt halt alles in einem. das ist wirklich eine Herausforderung. Ich glaube, das Wunderschöne ist, dass man vielleicht so wie früher mal, als wir alle in einer noch nicht so komplizierten Welt gelebt haben und noch eine Welt, die nicht so funktional differenziert war, wie Luhmann zum Beispiel sagen würde, dass man einfach auch mehr Erlebnisse gemeinsam macht. Und das ist, glaube ich, was uns schon auch echt wirklich gestärkt hat, dass wir uns erleben durften, wie wir an Dingen wachsen und damit ja irgendwie auch Teil davon geworden sind. Wenn man jetzt auf die Rollenverteilung guckt, dann ist es bei uns auf jeden Fall kein klassisches irgendwie Mann-Frau. Also ich bin bei uns der Koch zum Beispiel. Und ich würde sagen, so rausgezoomt betrachtet, ist Anna vor allen Dingen richtig stark darin, Dinge in eine logische Struktur zu packen und vor allen Dingen aber auch Indifferenzen zu finden, die nicht logisch sind, die keinen Sinn ergeben. Das ist wirklich ihre Superpower. Ich würde sagen, meine Superpower ist dieser Mix aus Neugierde und kritisches Hinterfragen, dass ich, wenn man nach vorne schaut und wenn man in den Bereich mutig sein geht, einfach häufig sowohl Stolpersteine finde, die da sein können, als auch so diesen, ich nenne es immer Mental Priming, so dass sich mental bereit machen, das zu unterstützen. Ich glaube, das ist so meine Superpower, dass man wirklich in der Lage ist, Dinge zu tun, weil klar ist ja alles, was man tut, was irgendwie so ein bisschen so einen extra Schritt braucht, extra Kraft braucht, da braucht man eine gute Klarheit im Kopf, um das tatsächlich auch anzugehen und durchzuhalten. Und die Bücher zum Beispiel bei uns waren ja genau solche Erlebnisse, ne? Also was es bedeutet, so ein Großprojekt von Anfang bis Ende zu führen und am Ende fertig zu haben, das ist einfach so ein tolles Glücksgefühl. Aber es funktioniert natürlich nur, wenn man eben wirklich dranbleibt und sich das gönnt. Genau. Und ich glaube, da komme ich immer ganz gut ins Spiel.
Cool. Wenn du heute eine neue Firma gründen müsstest, welche eine Sache aus deinen Weltreiseerkenntnissen stünde in der Satzung?
Also auf jeden Fall, dass Arbeit auf Vertrauen basiert und Vertrauen sich durch das Arbeiten zeigt. Das heißt, das ist immer, finde ich, eine Gegenseitigkeit, die hier gebraucht wird. Das eine, also ich kann dir noch nicht vertrauen, wenn ich noch nicht kenne, wie du tickst, wie du arbeitest. Ich kann Vorvertrauen haben, aber letztendlich entsteht ja Vertrauen durchs Tun. Und das ist was wir vor allem durchs Reisen auch kennengelernt haben. Ne? Bestimmte Vertrauensaspekte entstehen halt wirklich erst durchs Tun. Und man kann so viel darüber reden. Es braucht die Experience. Und gerade auch in vielen Ländern, zum Beispiel im lateinamerikanischen Raum, ist es ganz normal, dass viel mehr Zeit auf Vertrauensaufbau gelegt wird. Und eben nicht durch, ich habe hier ganz tolle Arbeitsergebnisse und deswegen vertraust du mir jetzt, sondern ich muss auf der menschlichen Ebene überzeugen, dass man mir vertrauen kann. Insofern, das wäre, glaube ich, wirklich Faktor 1. Faktor 2 ist der Anspruch, an seinen Punkten zu arbeiten, wo man weiß, dass sie einen hindern. Das ist einfach was, wo ich der Meinung bin, das fällt vielen schwer, weil es immer einfacher ist, ne? Dieses ganz klassische Blabla mit Stärken, Schwächen. Ich sehe das ein bisschen anders. Also es geht eher darum zu gucken, gibt es immer wieder Punkte, die mich entweder triggern oder blinde Flecken, die ich habe, oder gibt es immer wieder Punkte, wo ich merke, da verhalte ich mich nicht so, wie mein starkes inneres Selbst sich gerne verhalten würde. Das wäre was, das ist die Erwartungshaltung. Daran müsste gearbeitet werden, weil ich der Meinung bin, dass es mich zu einem zufriedeneren und stärkeren Menschen macht. Und mit diesem Selbstanspruch würde ich mir wünschen, dass Leute, die bei uns arbeiten, dass die das auch wollen, dass sie nicht einfach nur zufrieden sind, auch wenn sie mit etwas unzufrieden sind, weil das passt für mich nicht so gut.
Nils, was ist die eine Frage, die ich dir hätte stellen sollen, um den Kern deiner Arbeit wirklich zu treffen?
Vielleicht sowas wie, was würdest du einem 5-Jährigen erklären, wenn du über deine Arbeit sprichst?
Nils, was würdest du einem 5-Jährigen erklären, wenn du über deine Arbeit sprichst?
Gute Frage, Danny. Ich würde sagen, meine Arbeit besteht vor allem darin, Menschen zu unterstützen, dass es ihnen gut geht, dass sie sich stark fühlen und dass sie Lust haben, richtig tolle Sachen zu machen.
Boah, das klingt cool. Das klingt cool. Das gefällt mir. So, Nils, den Hauptteil hast du quasi über dich. Du hast es geschafft. Jetzt kommen meine persönlichen Fragen. Über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz erreicht zu haben?
Also auf jeden Fall die Modern Work Tour. Ich glaube, das ist einfach wirklich so bisher zumindest das biggest thing, was ich gemacht habe. Und da vor allen Dingen den Mut gestartet zu sein. Ne? Also währenddessen haben wir uns professionalisiert, aber zu sagen, 2018 sind wir ja losgestartet, zu sagen, obwohl es bei uns gerade gut anläuft, obwohl echt eigentlich fast alle in unserem Umfeld gesagt haben, mach das nicht, trotzdem loszuziehen ins Unbekannte, ohne zu wissen, ob das ein Erfolg wird oder nicht. Ich glaube, darauf bin ich tatsächlich am meisten stolz.
Cool. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Ich glaube, am meisten hadere ich mit der Disziplin. Ich glaube, ich habe die schon in Teilen immer sehr gut, sonst hätte ich nicht 2 Bücher geschrieben etc. Aber ich weiß, da ist doch viel Luft nach oben.
Welche 3 Bücher haben dich in deinem Leben am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Frei wählbar?
Ja,
die
ja.
Bücher? Okay.
Also kann aus die Langstrumpf sein, genau. Ja. Kann die Bibel sein.
Okay.
Kann Peter F. Drucker sein.
Also, ich würde sagen, auf jeden Fall Siddhartha von Hermann Hesse, weil es da darum geht, vor allen Dingen dass man nur über seinen eigenen Weg seine eigene Zufriedenheit, Erleuchtung, was auch immer man sagen möchte, finden kann, fand ich ganz stark. Dann als zweites von Glasersfeld, radikaler Konstruktivismus, das ist ein bisschen eher so ein Nerdy-Thema, wo es einfach sehr stark darum geht, wie nehme ich eigentlich, also wie wird Wirklichkeit konstruiert und was bedeutet das für uns? Also die wichtigste Grundlage meiner Arbeit, ich arbeite ja auch systemisch konstruktivistisch als Coach und Berater. Das heißt, dieses Grundverständnis, das war der Gamechanger schlechthin. Und als drittes, weil es aktueller ist und, glaube ich, einen großen Einfluss auf mich haben wird, ist das Buch Big Magic von Elizabeth Gilbert, die ja auch Eat, Pray, Love geschrieben hat zum Beispiel. Und da geht es ja um Kreativität und dieses Erkennen, dass ich ein kreativer, künstlerischer Mensch bin und dazu stehen kann, auch wenn ich nicht auf diesem Weltniveau wie richtig krasse Musiker und Künstler bin, aber dass ich diese kreative Art einfach ganz fest in mir habe und dass ich der Welt Dinge mitgeben kann durch mein kreatives Sein. Ich glaube, das sind so die 3 Bücher, die mir ad hoc kommen, aber ich bin ganz ehrlich, Danny, in einer anderen Stimmung würde ich dir vielleicht auch ein, 2 andere Bücher nennen, das ist der Status Quo jetzt heute Morgen.
Völlig fein. Ich habe wieder 2 Bücher aufgeschrieben, die ich noch nicht habe. Also von daher super. Welche Glaubenssätze haben dich in deinem Leben behindert?
Ich glaube tatsächlich, dass Erfolg immer was Negatives ist, beziehungsweise das Erfolg was ist, wofür man sich auch vielleicht ein bisschen schämen sollte, weil er einem nicht zusteht. Das hat mich sehr lange sehr zurückgehalten. Weil in meinem Kopf das sehr stark drin war, dass eben zu erfolgreich sein auch nicht gut ist. Und ich irgendwann zum Glück quasi mein Mindset sich verändert hat, sagen wir es mal so, hin zu, es ist eben wirklich vor allen Dingen wichtig, dass ich mit dem, was ich tue, daran wachsen kann, Zufriedenheit habe und anderen Gutes tue und nicht Schlechtes tue.
Schön. Welcher Glaubenssatz hat dich zum Erfolg geführt?
Ich glaube, der Glaubenssatz, dass ich in der Lage bin, besondere Dinge tun zu können. Und Klammer auf, ich auch glaube, dass andere auch in der Lage sind, Besonderes zu tun, aber jetzt nur auf mich bezogen. Einfach dieses Wissen, dass das möglich ist und dass ich aber dafür eben auch ab und zu so ein Leap of Faith, also so einen kleinen Sprung ins Unbekannte einfach wagen muss, weil ich ansonsten einfach immer nur, ich sag mal, normale Dinge tun werde. Und ich liebe halt Dinge, die irgendwie besonders sind, die mir ein Grinsen aufs Gesicht bringen. Und das sind häufig die Dinge, wo ich halt ein bisschen aus meiner Komfortzone raus muss für.
Welches ist dein Lieblingsfoto aus deiner Kindheit?
Mein Lieblingsfoto aus meiner Kindheit. Ich glaube, das ist eins, wo ich meine beiden kleinen Schwestern im Arm habe, wir alle noch klein sind und einfach diese geschwisterliche Liebe einfach ganz deutlich bei rauskommt.
Schön. Was ist der Ausgangsort deiner Lebensreise?
Ich forme die Frage oder ich verstehe die Frage mal auch symbolisch gesehen und nicht nur rein örtlich. Und da würde ich sagen, dadurch, dass ich als Kind viel umgezogen bin, inklusive, dass ich quasi mit 6 Jahren schon Expat war, weil wir nach Norwegen gezogen sind, hatte meine Lebensreise immer eine Unstetigkeit, weil Veränderungen und Umbrüche und das für mich ein bisschen auch mein Normal ist. Und ich dadurch, glaube ich, etwas leichter auch Dinge loslassen kann, weil ich einfach weiß, es wird auch wieder Neues kommen.
Wo findest du Ruhe und Gelassenheit?
Auf jeden Fall in der Natur. Das ist auf Platz 1, ganz klar. Fehlt mir auch am meisten. Wir wohnen jetzt gerade ja in Hamburg City. Und ich liebe die Stadt. Und wir sind ja jedes Mal wieder hierhin zurückgekommen, obwohl die Mieten jedes Mal hart hochgegangen sind. aber am meisten tut mir tatsächlich gut, vor allen Dingen unberührte Natur. Da bin ich auch echt picky. Also ich brauche dann eigentlich Natur, wo keine andere Person möglichst ist, wo ich einfach ich sein kann. Das tut mir echt am allerbesten.
Welche Werte, Charaktereigenschaften, Wesenszüge und Verhaltensweisen hat dein Lieblingsmensch?
Einen großen Gerechtigkeitssinn, Space geben für andere, wenn es wichtig und nötig ist, und auf jeden Fall keine Freiheiten nehmen, sondern Freiheiten geben.
Stark. Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Definitiv zurückkommt auf den Konstruktivismus, dass Wirklichkeit immer subjektiv ist und nur weil andere sagen, es ist so, es überhaupt nicht bedeutet, dass es so ist. Wiederholen wir mal kurz die Frage, Dani.
Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Dann, dass so viel mehr in mir steckt, als ich zu manchen Punkten dachte. Und ich glaube drittens, dass vor allen Dingen ich mich selber hindere, wenn ich Dinge nicht angehe und es viel einfacher ist, andere zu blamen, als selbst in die Verantwortung zu gehen, mir zuzustehen, dass es eigentlich an mir lag.
Fuck. Welche Menschen inspirieren dich?
Boah, ganz schön viele. Welche Menschen inspirieren mich? Mich inspirieren vor allen Dingen Menschen, die gut gelaunt durchs Leben gehen. Ich merke immer wieder, das zieht mich total an. So griesgrämige Menschen, das kann ich nicht so gut ab. Und ganz konkret gesprochen, ich finde, das ist ein cheesy Thema, ne? Also mich inspiriert zum Beispiel Ed Sheeran, der Musiker, in dem er Stadien füllen kann, während er alleine auf der Bühne steht mit seiner Loop Machine und quasi eine ganze Band darstellt, weil ich merke so, boah, da zieht's mich auch voll hin. Das inspiriert mich total. Mich inspiriert auf jeden Fall so eine Person wie, nennen wir doch Karin Lausch, weil ich es einfach ganz toll finde, wie sie für ihre Themen einsteht und wie sie es schafft, diese super wichtigen Themen, die ja viele von uns Coaches und Berater vertreten, einfach auf eine noch größere Bühne zu bringen. Das finde ich richtig stark. Und auch wenn er kontrovers ist, mich inspiriert auch immer wieder Alex Hormozi, der ist ja vorhin so durch YouTube bekannt geworden, weil er Dinge unglaublich gut, sehr klar auf den Punkt bringen kann. Und ich häufig denke so, ja, das ist eigentlich jetzt druckreif. Finde ich eine ganz tolle Stärke.
Meine Anschlussfrage, die hast du vielleicht sogar in Teilen schon beantwortet. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du das gerne tun und warum?
Also früher habe ich ja immer gesagt, mit Scarlett Johansson. Das würde ich, glaube ich, jetzt aber so nicht mehr sagen. Ich glaube, es gibt jetzt bessere Antworten. Also er ist auch hart umstritten, aber mich würde es echt wirklich interessieren. Ich würde Tony Robbins wählen, weil der für mich eine unglaubliche Bühnenpräsenz hat und weil er gefühlt sehr klar weiß, wo er steht, warum er da steht und was er damit tun möchte. Das fände ich schon spannend, zu gucken, ob diese Energie im One-on-One genauso spürbar ist oder ob es eher das ist, was man quasi von ihm, von den großen Bühnen etc. bekommt.
Wurde, glaube ich, auch hier noch nie genannt. Spannend. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten?
Mutiger sein. Früher mutiger sein und tatsächlich Dinge anpacken, die man zu Ende führt. Ich habe sehr lange vor allen Dingen große Ideen gehabt und sie nicht umgesetzt. und habe gefühlt erst so ab der Modern Work Tour verstanden, was für eine Freude und was für ein Glück das ist, tatsächlich große Ideen anzupacken, umzusetzen und eben auch aller Definition of Done zu Ende zu führen.
Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Dass ich die Menschen um mich herum, also meine Liebsten, dass ich für die immer ein offenes Ohr hatte und für die da war und dass ich mutig genug war, meinen eigenen Weg zu gehen, auch wenn er auf den ersten Blick manchmal vielleicht unorthodox oder merkwürdig erschienen ist.
Schön. Wir kommen zur Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Ich habe tatsächlich meistens ein Jahresmantra, was mich über das Jahr begleitet, wo ich so am Anfang des Jahres gucke, was würde mir gut tun dieses Jahr. Und für 2026 ist es Be Brave and Fear Not. Ich glaube, das passt zu mir jetzt ganz gut. Wir sind wieder da für eine kleine Weile schon. Wir sind mit Moromind gut am Laufen und gleichzeitig wird es Zeit für on top, für neue spannende Projekte, die jetzt nicht nur im Kopf funktionieren, sondern die auch in die Praxis kommen. Und da ich auch immer mal wieder so einen kleinen Imposter in mir spüre und sehe, mit dem ich natürlich im Dialog bin, ist das, glaube ich, mal wieder Zeit, diesen liebevollen Arschtritt mitzugeben, um wirklich in großen Schritten voranzukommen, weil ich ja weiß, dass ich das kann. Ich habe die Erfahrung schon. Es gab jetzt so ein, zwei Jahre da ein bisschen weniger Großes, was passiert ist, was ja auch auf sehr hohem Niveau gemeckert ist. Und ich habe aber den Eindruck, dieses Fear Not and Be Brave für dieses Jahr passt perfekt für das, was ich und wir so vorhaben.
Sehr schön. Lieber Nils, vielen, vielen lieben Dank für dieses tiefe, vielseitige und interessante Gespräch über systemisches Coaching, über New Work und über eure Weltreise. Vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
Sehr gerne. Danke für deine tollen und inspirierenden Fragen.
Tschüss.
Tschüss.
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil Danny Herzog Braune. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.